Est-ce que des citoyens
können Bürger eine Polizeiaktion auch weiterhin filmen und verbreiten, ohne Gesichter unkenntlich zu machen? Die Antwort ist ja, nicht mehr möglich sein wird, so sagt es der Innenminister, dagegen etwa Livestreams mit Kommentaren auszustrahlen, nach dem Motto, wer hat die Adresse dieses Bullenschweins, so etwas wird es nicht mehr geben.
On m'a dit sale nègre, plusieurs fois, en me regardant dans les yeux et en me mettant des coups de poing. Bien sûr, j'ai eu peur. Je suis un homme, moi. J'ai peur. Les gens qui doivent me protéger me braquent.
Mehrfach hätten die Polizisten ihn rassistisch beleidigt, sagte Seclair gegenüber mehreren Medien. Er habe Angst, weil diejenigen, die ihn beschützen sollen, ihn zusammengeschlagen hätten.
Abgeordnete der Schande skandieren Demonstranten. Journalistenverbände, Nichtregierungsorganisationen und die Opposition fürchten aber eine Einschränkung der Pressefreiheit.
Ich fordere den Präsidenten auf, das Gesetz für die globale Sicherheit zurückzuziehen.
Die Franzosen protestieren, zu Hunderttausenden und mitten im Lockdown. Es geht nicht gegen die Corona-Maßnahmen, sondern gegen das globale Sicherheitsgesetz der französischen Regierung. Besonders umstritten darin der Artikel 24. Er sieht vor, dass das Filmen von Polizisten während eines Einsatzes unter Strafe gestellt wird. Warum erregt dieses Gesetz die Wut so vieler Menschen? Hat sich die Polizeigewalt in Frankreich in der letzten Zeit verschärft? Und welches Kalkül verfolgt die Regierung Macron mit diesem Gesetz? Das alles bespreche ich jetzt mit unserer Frankreich-Korrespondentin Sabine Wachs. Mein Name ist Tanja Kohler.
SWR aktuell, Weitwinkel.
Frau Wachs, Sie leben in Paris. Wie erleben Sie da die Stimmung in diesen Tagen zwischen Corona-Lockdown und Terrorismusgefahr, die ja nach wie vor besteht, und eben diesen Protesten an den letzten Wochenenden?
Also die Proteste waren natürlich wirklich groß. Es waren mehr als 130.000 Menschen vor ungefähr 3 Wochen am Wochenende auf der Straße und haben gegen das Sicherheitsgesetz protestiert. Dann gab es natürlich auch eine Woche später, das heißt vor 2 Wochen, eine Demonstration, die ziemlich aus dem Ruder gelaufen ist, mit sehr viel Gewalt. Da haben Autos gebrannt, da wurden Banken zerschlagen und verwüstet. Man merkt schon, die Stimmung ist ja ein bisschen angespannt. Dann hatten wir natürlich auch diese Anschläge in Frankreich im Oktober. Die waren wirklich heftig. Die brutale Ermordung des Lehrers Samuel Paty, enthauptet von einem mutmaßlichen Islamisten, nachdem der Lehrer dann im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Dann der islamistische Anschlag in der Kirche von Nizza, wo 3 Menschen getötet wurden, ebenfalls sehr, sehr brutal. Das hat Frankreich, die Französinnen und Franzosen, schon sehr erschüttert, und das alles mitten in der Corona-Krise. Die erste Welle hat Frankreich ja extrem hart getroffen. Es gab diese massiven Einschränkungen der Bewegungsfreiheit. Jetzt der 2. Lockdown, etwas weniger streng. Es wird auch bald wieder ein bisschen gelockert. Aber trotzdem, es gibt immer noch härtere Ausgangsbeschränkungen in Frankreich als in Deutschland. Und das zehrte und zehrt ohnehin an den Nerven der Menschen hier in Frankreich.
Trotzdem haben sich die sonst so rebellischen und demonstrationsfreudigen Franzosen in den letzten Monaten ja schon erstaunlich ruhig verhalten. Also so eine Bewegung wie Querdenken zum Beispiel in Deutschland gegen bewusst die Corona-Einschränkungen, die gibt es ja in Frankreich in dem Sinne nicht. Warum denken Sie, hat dieses Sicherheitsgesetz jetzt doch diese massive Protestwelle ausgelöst?
Ja, also ganz konkret ging es bei den Protesten um einen Artikel des Gesetzes, den Artikel 24. Und er sollte die Veröffentlichung von Videos und von Bildern einschränken, die Polizisten im Einsatz zeigen, um diese Polizistinnen und Polizisten vor Übergriffen zu schützen, hieß es aus dem Innenministerium als Begründung. Und da haben in erster Linie Journalistenverbände befürchtet, dass der Artikel auch genutzt werden könnte, um eben schon das Filmen von Polizeieinsätzen zu verbieten. Und sie sahen darin natürlich die Pressefreiheit gefährdet. Und nachdem dann in Frankreich Vorfälle von Polizeigewalt veröffentlicht worden sind, durch Videos, durch Bilder, sind auch viele Menschen aus der Bevölkerung auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und der Protest, der große Protest aus der Bevölkerung heraus, richtete sich dann zum einen gegen den geplanten Artikel des Sicherheitsgesetzes, sprich gegen die Einschränkung der Pressefreiheit, auf der anderen Seite aber auch gegen Polizeigewalt. Und das hat die Menschen schon aufgerüttelt.
Sie haben es vorhin gesagt, die Prozesse sind ja bei weitem nicht immer nur friedlich verlaufen. Es haben Autos gebrannt, Fensterscheiben wurden eingeschlagen und es gab Auseinandersetzungen der Demonstranten mit der Polizei. Was denken Sie, hat denn diese Proteste dann plötzlich so gewaltsam gemacht?
Also die Bilder, die nach den Demos verbreitet worden sind, die sahen sehr heftig aus. Allerdings ist, und das muss man jetzt in Anführungszeichen setzen, nur das passiert, was bei vielen Demonstrationen, vor allem in Paris, in der Hauptstadt, immer wieder passiert. Wir erinnern uns an die Gelbwesten-Proteste. Es mischen sich ganz gezielt Krawallmacher, Randalierer, meist aus dem schwarzen Block, unter friedliche Demonstranten. Und sobald dann eine Demonstration auf ihr Ende zugeht, sobald es auch dunkel wird, fliegen Steine, zum Teil auch Molotow-Cocktails in Richtung der Polizisten. Die setzen dann wiederum Tränengas ein, Randalierer zerschlagen Schaufenster, verwüsten Banken, ich habe es eben gesagt, zünden Autos an, Mülleimer. Und es kommt eben zu diesen heftigen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und den Krawallmachern. Das passiert leider, wie gesagt, bei sehr vielen Demos in Paris und ist jetzt nichts, wo wir als Beobachter in Frankreich sagen, das war extreme Gewalt, die ganz plötzlich aufgeploppt ist.
Und gerade diese sehr gewaltsamen Auseinandersetzungen bei Demonstrationen, das ist ja auch ein Grund, warum dieses Gesetz verabschiedet werden soll. Also Sie haben es gesagt, offiziell rechtfertigt es die Regierung damit, dass die Polizei besser geschützt werden muss. Die Regierung geht damit auch auf Forderungen der französischen Polizeigewerkschaften ein. Ist das denn eine Möglichkeit, die Polizei besser zu schützen?
Es gibt in Frankreich durchaus auch Gesetze, die es schon jetzt unmöglich machen oder die es schon jetzt unter Strafe stellen, Polizisten und Polizistinnen anzugreifen. Das steht schon jetzt unter Strafe. Dafür braucht es diesen Artikel aus dem neuen Sicherheitsgesetz nicht. Und zudem gibt es im Moment, wird gerade ein Gesetz auf den Weg gebracht, ein Gesetz zur Stärkung der Werte der Republik, das vor allem auf den Kampf gegen radikalen Islamismus zielt. Aber in diesem Gesetz wird es einen Artikel geben, der es unter Strafe stellt, wenn man als Bürger oder Bürgerin persönliche Daten von Beamten im Netz veröffentlicht. Das heißt, schon jetzt genug getan, um eben genau das zu unterbinden, dass man halt sagt, man schützt Polizistinnen und Polizisten als Staatsbeamte davor, dass sie öffentlich bloßgestellt werden und dass dann durch diese Bloßstellung, durch diese öffentliche Bloßstellung eben Gewalt folgt.
Das ist sicherlich ein Argument, aber man hat ja gerade in der letzten Zeit gesehen, dass es sehr wichtig sein kann, dass Polizeieinsätze dokumentiert werden. Es gab ja da diese Aufnahmen, die publik wurden, die zeigen, wie ein dunkelhäutiger Musikproduzent in seinem Pariser Studio von mehreren Beamten brutal zusammengeschlagen wird. Was da genau zu sehen ist, das hören wir jetzt Frau Wachs in ihrem Beitrag.
Es sind Bilder, die schockieren. Ein schwarzer Musikproduzent wird im Eingangsbereich seines Pariser Studios von Polizisten angegriffen. Die Beamten schlagen und treten brutal auf den Mann ein. Auch Teleskopschlagstöcke kommen zum Einsatz. Weitere Personen, die im Musikstudio arbeiten, drängen die Polizisten nach draußen. Die Überwachungskamera im Studio soll diese Bilder gefilmt haben. Das Online-Magazin Loopsider hatte sie veröffentlicht. Ich hatte große Angst. Ich dachte, meine letzte Stunde hat geschlagen und ich wusste nicht, warum. Erzählt Musikproduzent Michel dem Fernsehsender France 3. Er schildert den brutalen Übergriff folgendermaßen. Am Samstagabend sei er ohne die in Paris vorgeschriebene Maske in der Nähe seines Studios unterwegs gewesen. Ein Polizeiauto sei vorbeigefahren und er sei schnell ins Haus, habe keine Strafe zahlen wollen. Die Polizisten seien ihm gefolgt. In diesem Moment hatte ich Angst und ich habe nicht verstanden, was passiert. Ich habe um Hilfe gerufen. Es ging so schnell, dass ich mich fragte, ob das wirklich echte Polizisten sind. Ich habe gefragt, was los ist und sie haben mich beschimpft. Dreckiger Neger, Hals Maul, wir werden dich kaputt schlagen.
Ein Video, das in Frankreich für große Empörung sorgte. Frau Wachs, dass Polizeigewalt in Frankreich ein alltägliches Problem ist, das war ja durchaus bekannt. Stellt dieser Vorfall mit dem dunkelhäutigen Musikproduzenten trotzdem jetzt eine neue Dimension der Gewalt dar?
Leider nein, würde ich sagen. Es ist natürlich ein extremer Vorfall und solche Vorfälle, solche brutalen Übergriffe von Polizisten auf Menschen aus der Bevölkerung passieren natürlich nicht jeden Tag, auch nicht jeden zweiten Tag in Frankreich. Aber immer wieder werden solche Übergriffe bekannt. Der Fall von Traoré, einem jungen schwarzen Mann, der auf einer Wache in einem Pariser Vorort gestorben ist, fällt mir da ein. Der Fall Theo, ebenfalls ein junger schwarzer Mann, der wurde in einem Pariser Vorort extrem brutal von der Polizei kontrolliert. Ein Beamter soll ihm sogar einen Schlagstock in den Hintern gerammt haben. Und der junge Mann kam dann mit massiven Verletzungen ins Krankenhaus. Das ist jetzt 2-3 Jahre her. Solche und andere Vorfälle haben in den vergangenen Jahren eben immer wieder die französischen Medien beherrscht. Und von daher gibt es auch, oder man weiß in Frankreich auch, dass es eben diese extrem brutale Dimension der Polizeigewalt gibt.
Das sind natürlich alle sehr erschreckende Bilder gewesen. Ist klar, dass die Empörung entsprechend groß war im Land. Nach diesen Protesten hat sich die Regierung ja dann doch bereit erklärt, diesen umstrittenen Artikel 24 zu verändern. Was ist denn da jetzt an Veränderung zu erwarten?
Das müssen wir jetzt im Moment abwarten. Das Gesetz ist im ganz normalen Gesetzgebungsverfahren, also im Prozess. Nach den Protesten hat sich die Regierungsmehrheit im Parlament entschieden, den umstrittenen Artikel 24, eben der das Filmen einschränken soll von Polizisten im Einsatz, zu überarbeiten. Das allerdings ist gar nicht so einfach, denn die Nationalversammlung, sprich das Unterhaus des französischen Parlaments, hatte das Gesetz schon verabschiedet. Im Moment liegt es beim Senat, im parlamentarischen Oberhaus. Dort werden jetzt Änderungsvorschläge eingebracht und dann geht es wieder zurück in die Nationalversammlung und dort können dann weitere Änderungen eingebracht werden, bevor das Gesetz irgendwann Anfang des Jahres verabschiedet werden soll. Wie es dann aussieht, ist aber im Moment völlig unklar.
Es gab ja auch mal die Idee, dass der Artikel 24 in einem anderen Gesetz sozusagen entsorgt wird. Sie haben bereits darüber gesprochen. Es ist dieses Gesetz gegen Separatismus. Da geht es um diese Strategien im Kampf gegen Islamismus. Wie sieht es denn damit aus? Ist das vom Tisch?
Ja, das wurde verworfen. Das Separatismusgesetz wurde vorgestellt und es enthält eben diesen Artikel, über den ich eben schon gesprochen habe, der in eine ähnliche Richtung geht und der das Verbreiten persönlicher Informationen über Beamte unter Strafe stellt. Und das bezieht sich auf alle Staatsbeamte, also auch auf Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch zum Beispiel auf Lehrer. Denn Anlass für diesen Artikel im Separatismusgesetz war der Mord am Lehrer Samuel Paty im Oktober, der brutal von einem mutmaßlich islamistischen Täter enthauptet wurde auf offener Straße, weil er im Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hat. Und vor der Tat wurden eben der Name des Lehrers Samuel Paty und der Name seiner Schule im Netz veröffentlicht. Und das, so sagen die Behörden, hatte den Täter wohl auf den Weg zu seinem Opfer gebracht. Das heißt, wer also zukünftig in Frankreich persönliche Daten von Beamten veröffentlicht, der muss mit Haft und auch mit Geldstrafen rechnen.
Ganz egal, welche Veränderungen es jetzt geben wird von diesem Artikel 24, wird das die Kritiker wirklich beruhigen? Was denken Sie, oder geht's da jetzt munter weiter mit den Protesten an den Wochenenden?
Also was die breite Masse und eben die großen Proteste angeht, das wird sich mit Sicherheit beruhigen. Es hat sich schon jetzt beruhigt. Aber in dieser ganzen Debatte um den Artikel 24 im Sicherheitsgesetz ist ein Problem sichtbar geworden, das in Frankreich schon lange schwelt. Die Menschen in Frankreich haben nämlich ein Problem mit ihrer Polizei, viele Menschen in Frankreich. Weil anders als in Deutschland nehmen viele in Frankreich die Polizei eben nicht als Freund und Helfer wahr. Und das ist auch nicht das Selbstbild, das die Polizei von sich hat. Die Polizei ist für viele Französinnen und Franzosen eine Art staatliche Autorität, die das auch mit teils repressiven Methoden durchsetzt. Und die Regierung muss jetzt versuchen, das Vertrauensverhältnis zwischen Bürgern und Polizei wiederherzustellen, damit tatsächlich dieses Problem längerfristig angegangen werden kann.
Das hat sich wahrscheinlich ja während dieser ganzen Corona-Krise auch nochmal deutlich verschärft, weil die Bestimmungen, Sie haben es am Anfang auch erwähnt, in Frankreich ja extrem streng waren. Ist da die Polizei nochmal deutlich mehr eben in dieser sehr repressiven, autoritären Rolle aufgetreten?
Also im ersten Lockdown haben wir das erlebt und habe ich das auch persönlich erlebt, dass die Polizei sehr repressiv vorgegangen ist. Wir mussten ja und müssen auch jetzt noch diesen Passierschein ausfüllen, wenn wir aus dem Haus wollen in Frankreich. Das heißt, man darf sich nur mit triftigem Grund auf der Straße aufhalten und ein triftiger Grund zum Beispiel ist einkaufen gehen. Und mir persönlich ist es passiert im ersten Lockdown, sprich im Frühjahr, dass ich mit zwei vollen Einkaufstüten, die 150, 200 Meter vom Supermarkt zu meiner Wohnung zurückgelaufen bin und kurz vor meiner Wohnung haben mich zwei Polizisten kontrolliert und fragten mich in einem sehr scharfen Ton, was ich eigentlich gerade auf der Straße mache. Und ich hatte zwei volle Einkaufstüten und sagte, ich war einkaufen. Und musste dann natürlich meinen Passierschein vorzeigen, meinen Personalausweis, musste nachweisen, dass es der nächste Supermarkt war. Also da haben die Menschen tatsächlich gemerkt, dass die Polizei auch im Alltag sehr, sehr präsent ist, eben um diese bewegungseinschränkenden Maßnahmen, diese Covid-Maßnahmen, die mit Sicherheit richtig waren in Frankreich, aber trotzdem um diese durchzusetzen. Und das haben sie nicht immer in einer freundlichen Art und Weise getan. Und das hat natürlich dann auch nochmal dazu beigetragen, dass das Vertrauen der Bevölkerung oder vieler Menschen in Frankreich in die Polizei gesunken ist.
Das ist ja auf der einen Seite die Polizei, auf der anderen Seite die französische Regierung und Drahtzieher dieser repressiven Polizeipolitik und natürlich auch dieses Sicherheitsgesetzes ist der französische Innenminister Darmanin. Er gilt als sehr großer Hardliner. Was genau ist denn das für ein Mann?
Gérald Darmanin ist ein Zögling des konservativen ehemaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Er war schon vorher in der Regierung unter Emmanuel Macron, aber er war im Finanzministerium tätig als Staatssekretär. Dann wurde er im Sommer zum Innenminister berufen und eben die Tatsache, dass er ein Zögling von Nicolas Sarkozy ist, der ja auch eine sehr rigide Sicherheitspolitik verfolgt hat als Präsident, eine sehr rigide Immigrationspolitik auch verfolgt hat, zeigt eben, dass ja die französische Regierung mit Darmanin auch ein bisschen weiter nach rechts gerückt ist. Und von daher hat es viele in Frankreich ja in erster Linie auch gewundert, dass man ausgerechnet Gérald Darmanin zum Innenminister macht. Denn er steht für eine harte Linie und keinesfalls für einen ausgewogenen Kurs der Mitte, sowohl in der Sicherheits- als auch in der Migrationspolitik.
Trotzdem ist es ja so, dass Macron Darmanin im Juli ganz bewusst, als die Regierung gewechselt hat, in sein Kabinett geholt hat. Also da steckt ja durchaus sicherlich ein gewisses Kalkül dahinter. Kritiker sagen ja auch, und sie haben es auch gesagt, dass die französische Regierung sich in den letzten Monaten schon stark nach rechts bewegt hat. Das kann man schon so sagen.
Das kann man so sagen und auch nicht erst in den letzten Monaten, sondern tatsächlich schon länger, so in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Macron und die französische Regierung sind ja vor allem in der Sicherheitspolitik, also was die innere Sicherheit, Polizei, Terror, Abwehr etc. angeht, von ihrem Mittekurs abgerückt und zwar nach rechts. Das Sicherheits- und das Separatismusgesetz sind nur die jüngsten Beispiele dafür. Und auch was die Migrationspolitik angeht, fährt Macron einen wesentlich härteren Kurs, als er es in seinem Wahlkampf 2017 noch angekündigt hatte. Also schon zum zweiten Mal seit Beginn seiner Amtszeit, Mai 2017, wurde zum Beispiel in Frankreich das Einwanderungs- und Asylrecht verschärft. Das Motto der Regierung dort lautet Humanität und Härte, sprich eine humanitäre untere oder eine humanere Unterbringung der Geflüchteten, der Menschen und härtere Abschieberegelungen auf der anderen Seite. Beides aber hat sich bis jetzt gezeigt, funktioniert nicht.
Was denken Sie denn, welche wahltaktischen Überlegungen könnte es denn da für Macron geben bei diesem Rechtstrift?
Er versucht natürlich, die Wähler der Konservativen in sein Lager zu ziehen. Das heißt, diejenigen, die eine strikte Asyl-, Migrations- und Sicherheitspolitik wollen. Dabei geht es natürlich, also meiner Einschätzung nach geht es dabei weniger um die Stammwähler des rechtsextremen Rassemblement National, sondern tatsächlich eben um die konservativen Wähler, die ja eher eine Hardliner-Linie von der Politik wollen. Die haben in ihrer eigenen Partei nämlich gerade im Moment keine Person, die diese Linie verkörpert. Das kann sich natürlich bis zu den Präsidentschaftswahlen noch ändern, aber bis jetzt sehe ich da niemanden, der diese, ja, der das ausfüllen kann. Und das heißt, dass Frankreichs Präsident Macron natürlich versucht, diese Wählerschicht zu sich zu ziehen.
Macron war ja während der ganzen Corona-Krise einer der Staatschefs in Europa mit den schlechtesten Beliebtheitswerten in der Bevölkerung. Hat sich das in den letzten Wochen nochmal verringert?
Verringert nicht wirklich. Kurzzeitig hatten sich seine Beliebtheitswerte sogar verbessert, aber ja, sie nehmen wieder ab. Das Vertrauen in Präsident Macron liegt letzten Umfragen zufolge bei 32% und das in seinen Premierminister in Jean Castex sogar nur noch bei 23%. Und Grund dafür ist in erster Linie tatsächlich das Corona-Management. Auch wenn die Zahlen in Frankreich im Moment nicht so hoch sind wie in Deutschland, wurde das Land bisher sehr viel härter getroffen mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft, für die Kultur, für die Bevölkerung, für das komplette öffentliche Leben und vor allem auch für die Menschen aus Kultur und Gastronomie, die um ihre Existenz fürchten. Und das alles führt dazu, dass das Vertrauen in die Regierung sinkt.
Sie haben es auch am Anfang gesagt, die Moral der Franzosen ist generell ja sehr schlecht. Die Zahl der Depressionen ist in den letzten Monaten auch nochmal sprunghaft angestiegen. Da gibt es Untersuchungen dazu. Das ist ja auch nichts, was der Regierung gerade nützen würde, oder?
Nein, das nützt der Regierung natürlich nichts. Und das Problem ist noch dazu, dass es halt im ersten Lockdown und nach dem ersten Lockdown im Frühjahr ein ewiges Hin und Her gab. Es gab keine klare Kommunikationsstrategie der Regierung. Es gab keinen Plan, wie man mit Corona umgeht. Es ist natürlich auch schwierig, aber man hatte irgendwann das Gefühl, die Politik reagiert nur noch auf Zahlen, auf Neuinfektionen, auf Todeszahlen und sie agiert nicht mehr vorausschauend. Und das ist tatsächlich das ganz große Problem, was die französische Bevölkerung mit ihrer Regierung hat.
Bei all den schlechten Nachrichten, die ja in den letzten Monaten aus Frankreich kamen, es gibt ja gerade jetzt in der derzeitigen Situation auch ein bisschen was Positives zu sagen. Sie haben es vorhin erwähnt, die Corona-Infektionszahlen sind nach absoluten Rekordwerten im Oktober ja doch deutlich gesunken, stagnieren jetzt. Was in Frankreich in Bezug auf Corona gerade besser läuft als in Deutschland, das kommentiert jetzt mal unser Paris-Korrespondent Marcel Wagner.
Irgendwie herrscht gerade verkehrte Welt. Seit dem Frühjahr mussten wir als Korrespondenten gefühlt pausenlos erklären, warum hier in Frankreich alles so schlecht läuft. Erst horrende Infektionszahlen und überlastete Krankenhäuser, ein knallharter Lockdown samt Ausgangssperren, Präsident Macron mit seiner Regierung im Kreuzfeuer der Kritik, weil offenkundig nicht auf der Höhe, während es in Deutschland lief und die Bundeskanzlerin Rekordzustimmung einheimste. Dann folgte ein Partysommer an der Côte d'Azur. Anfang November stiegen die Neuinfektionen rasant auf über 60.000 an einem Tag. Also erneut harter Lockdown, wieder mit Ausgangssperren und Geschäftsschließungen und Deutschland stand wieder besser da. Nun ist Dezember und wie gesagt, gefühlt verkehrte Welt. In Deutschland denken manche quer wegen vergleichsweise harmloser Einschränkungen. Andere wünschen sich endlich eine stringente und härtere Politik. Schulen werden geschlossen, Gesundheitsämter und Labore kommen vielerorts nicht mehr hinterher. Und Frankreich? Hat seine Zahlen mittlerweile auf im Schnitt unter 10.000 Neuinfektionen pro Tag gesenkt. Auch dank der harten Maßnahmen, doch waren die diesmal viel erträglicher als noch im Frühjahr, denn die Regierung hat durchaus gelernt. So blieben Kitas, Kindergärten, Schulen diesmal ohne Einschränkungen geöffnet. Die Wirtschaft lief in großen Teilen weiter, auch wenn Homeoffice zum Standard geworden ist. Sowohl die Quarantäne bei Corona-Kontakt als auch die Isolation bei positivem Test wurden auf 7 Tage gesenkt. Das hat die Akzeptanz erhöht, nicht aber das Ansteckungsrisiko. Corona-Tests, ja sogar Schnelltests, sind immer und überall ausreichend verfügbar und werden selbst dann von der Krankenkasse übernommen, wenn weder Symptome noch Corona-Kontakt vorliegen. Zumindest gegen die Corona-Politik protestiert hier kaum jemand. Nein, das Virus ist damit auch in Frankreich nicht besiegt und ob wir uns an Weihnachten werden frei bewegen können, ist längst nicht raus. Aber anders als im Frühjahr darf man manches hier in Frankreich mit Fug und Recht vorbildlich nennen.
Frankreich steht also zurzeit in Sachen Corona etwas besser da als Deutschland. Frau Wachs, welche Bestimmungen sind denn in Sachen Corona in Frankreich an Weihnachten geplant?
Also Weihnachten darf gefeiert werden, auch in Corona-Zeiten. Die Empfehlung der Regierung ist maximal 6 Personen an einem Tisch oder ja zusammen beim Fest. Aber es ist nur eine Empfehlung, die französische Regierung auch nicht erlassen kann oder durchsetzen kann. Das heißt, man setzt da tatsächlich auf die Eigenverantwortung der Menschen an. Heiligabend am 24. Dezember wird auch die nächtliche Ausgangssperre außer Kraft gesetzt. Das heißt, man darf sich am 24. Dezember die komplette Nacht völlig frei bewegen. Weihnachten kann gefeiert werden. An Silvester allerdings, anders als ursprünglich geplant, wird diese nächtliche Ausgangssperre wieder gelten. Das heißt, an Silvester darf man zwischen 20 Uhr am Abend und 6 Uhr am Morgen das Haus nicht verlassen.
Einen richtig harten Lockdown, wie er jetzt in Deutschland möglicherweise geplant ist, wird es in Frankreich aber zumindest über die Weihnachtsfeiertage erstmal nicht geben.
Nein, also zumindest kommen wir ja jetzt gerade aus einem relativ harten Lockdown in Frankreich. Der Einzelhandel hat seit 2 Wochen wieder auf, aber trotzdem gelten noch sehr strikte Ausgangsbeschränkungen. Im Moment dürfen wir nur mit Passierschein vor die Tür und müssen nachweisen, dass wir einen triftigen Grund haben. Ab Dienstag kommende Woche wird ein bisschen gelockert. Dann tritt, wie gesagt, diese nächtliche Ausgangssperre in Kraft, die am 24. Dezember nicht gilt, die anderen Weihnachtstage aber schon.
Für viele ist ja der große Hoffnungsschimmer fürs nächste Jahr der Impfstoff. Das sehen aber die Franzosen besonders kritisch. Gerade mal jeder Zweite will sich nach aktuellen Umfragen impfen lassen. Woher kommt denn diese Skepsis in Frankreich, die ja nochmal deutlich größer ist als in Deutschland?
Auch da gibt es mit Sicherheit vielfältige Gründe, aber in erster Linie wahrscheinlich, weil das Vertrauen in staatliche Institutionen in Frankreich generell wesentlich geringer ist als auch in Deutschland und auch das Vertrauen in die Wissenschaft, das hat sich in der Covid-Krise ganz deutlich gezeigt. Der wissenschaftliche Rat der Regierung, der hat vor allem in der ersten Welle widersprüchliche Aussagen getätigt, zum Beispiel was die Masken angeht. Erst hieß es, sie helfen nicht, dann wurden sie doch Pflicht. Und viele Menschen in Frankreich sind skeptisch, vor allem auch bei der Corona-Impfung, beim Corona-Impfstoff, weil sie eben dieses Vertrauen in ihre wissenschaftlichen Menschen, in ihre Berater, in die Berater der Regierung und auch in die Regierung nicht haben. Und 30-40% der Franzosen wollen sich gar nicht impfen lassen. Aber das ist trotzdem auch eine Tendenz, die wir bei anderen Impfdebatten sehen, zum Beispiel bei Masern. Da gab es in Frankreich ganz große und hitzige Debatten. Und es gibt sehr viele Menschen, die ihre Kinder in Frankreich nicht gegen Masern impfen lassen.
Abschließend noch die Frage an Sie. Mit wie viel Zuversicht schauen Sie als Korrespondentin, die Sie jetzt in Frankreich leben, ins neue Jahr? Wie groß ist denn Ihr Vertrauen in die Regierung, dass die Krise irgendwann vorbei ist?
Ja, es kann ja eigentlich nur besser werden. Aber nee, im Ernst, ich hoffe einfach, dass tatsächlich der Impfstoff einen positiven Effekt haben wird, dass im Frühjahr, wenn das Wetter besser wird, wenn es nicht mehr so kalt ist, dass die Pandemie wieder einigermaßen zurückgeht. Im Moment stagnieren die Zahlen in Frankreich. Sie sind zwar niedriger als in Deutschland, aber sie stagnieren. Und was ich mir persönlich wünsche und worauf ich hoffe, ist einfach, dass Paris, die Stadt, in der ich lebe und die ich sehr, sehr mag, wieder zu dem wird, was sie vor Corona war, nämlich zu einer hektischen, vollen, lauten Stadt, die mir manchmal ehrlich gesagt tierisch auf den Keks geht, die aber auch einfach wunderbar voll mit Leben ist. Und das fehlt im Moment sehr. Aber ich bin ja zuversichtlich, dass das zurückkommt und vielleicht ja schon ganz bald.
Ja, dann wünschen wir Ihnen und uns allen, dass Paris wirklich wieder genauso wird, wie Sie es beschrieben haben und dass wir da alle auch wieder schön hinfahren können und uns an der Stadt erfreuen können. Das war der SWR aktuell Weitwinkel mit unserer Paris-Korrespondentin Sabine Wachs. Ich bin Tanja Kohler. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Sie können die Sendung auch als Podcast auf Spotify oder iTunes nachhören. Und wenn Sie uns auf iTunes hören, dann freuen wir uns über Ihre Bewertung.